Wenn Menschen feiern, was beeindruckend, erfolgreich und sichtbar ist, wirkt Gottes Weg oft genau entgegengesetzt. Jesus stand nach der Auferweckung des Lazarus im Zentrum der Bewunderung, die Massen jubelten, selbst Griechen suchten ihn. Gerade in diesem Moment, als alles nach einem goldenen Zeitalter aussah, spricht er von Sterben, von einem Weizenkorn, das in die Erde fällt, und von einem Licht, das von vielen abgelehnt wird. In diesem scheinbaren Widerspruch liegt ein tiefes Geheimnis: das wahre Leben Gottes bahnt sich seinen Weg nicht durch menschlichen Glanz, sondern durch das Kreuz und die Auferstehung. Das Weizenkorn, wie Leben sich wirklich vermehrt. Wenn Jesus in Johannes 12 das Bild vom Weizenkorn gebraucht, stellt er die menschliche Logik auf den Kopf. Die Volksmenge jubelt, Griechen suchen ihn, die Jünger spüren den Aufwind, alles spricht dafür, dass jetzt etwas Großes beginnen könnte. Gerade in diesem Moment sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Er erklärt damit nicht nur sein persönliches Schicksal, sondern das Grundgesetz göttlichen Lebens: Vermehrung geschieht nicht über Zustimmung, Macht oder Sichtbarkeit, sondern über verborgenen Tod. In 1. Mose entscheidet nie die Größe der Pflanze, sondern die Kraft des Samens über bleibende Fruchtbarkeit. So ist Christus als das eine Korn gekommen, um nicht gefeiert, sondern in die Erde gelegt zu werden, damit aus seinem Sterben eine ganz neue Menschheit in der Auferstehung hervorgeht. Was ist der Weg für ein Weizenkorn, sich zu vermehren? Es ist nicht, indem es willkommen geheißen oder geehrt wird, sondern indem es in die Erde fällt, um zu sterben. Das ist absolut dem menschlichen Konzept entgegengesetzt. Dennoch müssen wir daran denken, dass dies der einzige Weg ist, die Gemeinde ins Dasein zu bringen und sie im Leben zu vermehren. Dieses neue Hervorgehen beschreibt Petrus mit nüchterner Freude: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der eine Sohn Gottes wird zum Samen, der in den Tod gesät wird, damit aus seiner Auferstehung viele Söhne hervortreten, Menschen, die nicht nur bekehrt, sondern in seinem Leben geboren sind. Wo Christus so in uns lebt, verändert sich auch unser Blick auf Gemeindevermehrung und Dienst. Nicht das Ausreizen günstiger Gelegenheiten, nicht die Jagd nach Anerkennung und nicht die bloße Steigerung von Aktivitäten bringt wirklich viel Frucht, sondern das stille Überfließen des Auferstehungslebens durch Menschen, die mit Christus in seinen Tod hineinwilligen. Die Kirchengeschichte bestätigt, was das Weizenkorn sagt: Zeiten äußerer Schwäche, Verachtung und Verfolgung wurden oft zu Epochen intensiver Vermehrung, während Phasen gesellschaftlicher Umarmung die Gemeinde nicht selten verwässert haben. Wer sich von Christus als Weizenkorn prägen lässt, lernt, inneres Leben höher zu achten als äußeren Erfolg und gerade in verborgenen Wegen damit zu rechnen, dass Gott mehr Frucht hervorbringt, als wir planen könnten. Das ermutigt, Treue über Sichtbarkeit und das geheime Wirken Gottes über die sichtbare Bühne zu stellen. In solcher Haltung wird Gemeindeleben nicht weniger engagiert, aber wesentlich tiefer: Wir dienen nicht, um Frucht zu produzieren, sondern weil das in uns wirkende Auferstehungsleben gar nicht anders kann, als sich zu verschenken. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wo das Weizenkornprinzip unser Denken durchdringt, verliert äußerer Erfolg seinen Zauber. Dann wird Kreuztragen nicht zum traurigen Pflichtprogramm, sondern zum Vertrauen darauf, dass Gott gerade im Verborgenen vermehrt, was in seinem Leben gewurzelt ist. So wächst ein Dienst, der aus innerer Fülle statt aus innerem Druck lebt, und eine Gemeinde, die nicht von Programmen, sondern von göttlichem Leben zusammengehalten und vermehrt wird. Dreifacher Tod, Erlösung, Lebensfreisetzung und Sieg über Satan. Das Kreuz Jesu ist ein einziger geschichtlicher Akt, und doch entfaltet das Neue Testament seine Bedeutung in mehreren Bildern. Johannes stellt Christus als Lamm Gottes vor, das die Sünde der Welt trägt, als Erneschlange, die erhoben wird, und als Weizenkorn, das in die Erde fällt. Jedes Bild beleuchtet eine Seite desselben Todes. Als Lamm schafft Christus objektive Versöhnung, der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben. Schuld wird nicht relativiert, sondern getragen. Vergebung ist kein Gefühl, sondern gründet in einem vollbrachten Opfer. Doch die Schrift bleibt hier nicht stehen. Sie spricht davon, dass Gott seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte und so die Sünde im Fleisch verurteilte. Das Kreuz trifft damit nicht nur einzelne Taten, sondern die tiefere Wurzel unserer Verdorbenheit. Der Herr Jesus fiel in die Erde und starb, damit sein göttliches Element, sein göttliches Leben, aus der Hülle seiner Menschheit freigesetzt würde, um viele Gläubige in der Auferstehung hervorzubringen, so wie ein Weizenkorn sein Lebenselement freisetzt, indem es in die Erde fällt und aus der Erde herauswächst, um viel Frucht zu tragen, das heißt viele Körner hervorzubringen. In diesem Licht wird verständlich, warum die Schrift das Kreuz zugleich als Gericht über die Mächte der Finsternis beschreibt. Der von Anfang an als alte Schlange die Menschheit betrogen hat, wird gerade dort entmachtet, wo er seine größte Stärke zu zeigen scheint. Da darum die Kinder Anteil bekommen haben an Blut und Fleisch, hat auch er in gleicher Weise an denselben Anteil erhalten, damit er durch den Tod den vernichte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Was nach äußerer Schwäche aussieht, ist in Wahrheit der Wendepunkt der Heilsgeschichte, die Weltordnung unter Satans Einfluss ist gerichtet. Der Ankläger verliert sein Recht, das letzte Wort zu haben. Zugleich geschieht im Bild des Weizenkorns etwas Positives, das in der Menschheit Jesu verborgene göttliche Leben wird freigesetzt, um viele Glaubende als viele Körner hervorzubringen. So verbindet der Tod Christi das Wegnehmen der Schuld, das Treffen unserer sündigen Natur und den Sieg über Satan mit der Austeilung des Auferstehungslebens. Wer Christus so begegnet, steht nicht nur als Begnadigter vor Gott, sondern als Teil eines neuen Organismus. Da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das Weizenkorn ist nicht nur gestorben, sondern hat sich in viele Körner vervielfacht, die von einem Brot sprechen, vom Leib Christi. In diesem Leib gilt nicht mehr das alte Regiment der Anklage und des inneren Zwangs, sondern das Gesetz des Lebens, das von innen her erneuert. Der dreifache Tod Christi, für unsere Sünden, gegen die Sünde im Fleisch und gegen die Macht Satans, eröffnet so einen Raum, in dem wir frei werden, nicht nur anders zu handeln, sondern von einer anderen Quelle her zu leben. Das macht Mut, die eigene Geschichte nicht mehr unter dem Vorzeichen alter Gebundenheiten zu lesen, sondern unter dem Vorzeichen eines Sieges, der größer ist als unsere Erfahrung. In dem Maß, wie wir dem Gekreuzigten und Auferstandenen vertrauen, beginnt sein Auferstehungsleben, unsere Reaktionen, Beziehungen und unser Gemeindeleben still zu durchdringen, und das Kreuz, das uns zunächst wie Verlust erscheint, erweist sich als Tür in eine Freiheit, die wir uns selbst nie hätten schaffen können. Der unsere Sünden selbst in seinem Leib an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Strieme ihr geheilt worden seid. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Wer den dreifachen Charakter von Jesu Tod ein wenig erfasst, gewinnt eine neue Gelassenheit im Kampf gegen Sünde, Anklage und innere Finsternis. Vergebung ist dann nicht mehr ein wackeliges Gefühl, sondern eine zugesprochene Wirklichkeit. Befreiung ist nicht der heroische Sieg eines willensstarken Christen, sondern die Auswirkung eines vollbrachten Sieges am Kreuz. In dieser Gewissheit kommt auch das Verlangen, dass dieses Auferstehungsleben nicht bei uns stehen bleibt, sondern durch uns zu anderen gelangt und der Leib Christi gebaut wird. Der Weg des Kreuzes und das Licht, das Religion entlarvt. Johannes 12 hält zwei Bewegungen nebeneinander, den Weg des Sohnes zum Kreuz und die Reaktionen der religiösen Welt. Während Jesus vom Sterben des Weizenkorns spricht, erfüllen sich zugleich die alten Worte des Propheten Jesaja über verstockte Herzen und blinde Augen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Herrlichkeit Gottes ist in der Person Jesu mitten unter seinem Volk erschienen, und gerade dort zeigen sich die tiefsten Formen religiöser Blindheit. Nicht nur offene Gegner, auch heimliche Glaubende liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Die Szene entlarvt ein Muster, das bis heute aktuell ist. Man kann Jesus bewundern, ihn in religiöse Systeme einbauen, ihm sogar zustimmen, und doch innerlich an der eigenen Ehre, am eigenen Bild, an der eigenen Sicherheit festhalten. Was bedeutet es, zu sterben und das Kreuz zu erfahren? Es bedeutet ganz einfach, deine Seele, dein natürliches Leben, zu verleugnen und zurückzuweisen. Du musst deine Seele, dein natürliches Leben, dein Selbst verlieren. Dann wird die Gemeinde hervorkommen, dann wird Gott verherrlicht werden und dann wird mit Satan abgerechnet und er hinausgeworfen werden, denn er wird durch die Gemeinde hinausgetrieben werden. Inmitten dieser Spannungen spricht Jesus mit einer Klarheit, die jede religiöse Neutralität unmöglich macht. Er bezeichnet sich als die sichtbare Offenbarung des unsichtbaren Gottes und als das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit Menschen nicht länger in der Finsternis bleiben. Gleichzeitig macht er deutlich, dass seine Worte nicht nur inspirierende Gedanken sind, sondern das Maß, an dem der Mensch sich entscheidet, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Licht tröstet und richtet zugleich, es illuminiert die Wege Gottes und entlarvt zugleich die Selbsttäuschungen religiöser Herzen. Damit bekommt auch seine Einladung zum Weg des Kreuzes ein neues Gewicht. Wenn Jesus sagt, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand hinter mir herkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir, spricht er nicht zu einer elitären Gruppe besonders fortgeschrittener Frommer, sondern setzt das Kreuz in die Mitte normaler Nachfolge. Die Verleugnung des Seelenlebens ist nicht einfach Selbstdisziplin, sondern die bewusste Abkehr von dem inneren Drang, sich zu behaupten, gesehen zu werden, sich religiös zu inszenieren. Im Licht seiner Worte wird deutlich, dass das Kreuz nicht zuerst schmerzhafte Umstände bedeutet, sondern ein neues Zentrum, nicht mehr mein Ansehen, meine Sicherheiten, mein religiöser Stolz bestimmen, sondern der Wille des Vaters und die Herrlichkeit, die er geben will. Wo dieses Licht in ein Herz hineinleuchtet, beginnt Religion sich zu verwandeln. Aus dem Bedürfnis, sich vor Gott und Menschen zu beweisen, wird eine wachsende Einfachheit vor dem, der alles sieht. Aus dem starren Festhalten an Formen wird eine lernende Aufmerksamkeit für das lebendige Wort, das uns aus der Schrift entgegentritt. Und mitten in einem Umfeld, das oft die Ehre der Menschen hochhält, entstehen Söhne des Lichts, deren Leben mehr von der unsichtbaren Anerkennung des Vaters geprägt ist als von Beifall oder Kritik. Das schenkt Freiheit, man muss nicht mehr alle Erwartungen erfüllen, weil einer schon sein Ja über das Leben gesprochen hat. Je tiefer dieses Ja aus dem Licht des Kreuzes gehört wird, desto mutiger lässt sich ein Weg gehen, der äußerlich unscheinbar sein mag, innerlich aber in das wachsende Gewicht der Herrlichkeit Gottes hineinführt. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon, der ihn richtet, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Der Weg des Kreuzes trennt nicht mechanisch wahre von falscher Religion, sondern führt durch unser eigenes Herz. Wo suche ich meine Ehre? Worauf stütze ich mich? Wem vertraue ich wirklich? In dem Maß, wie das Licht Christi unsere Motive beleuchtet, verliert religiöser Schein an Macht und ein stilles, echtes Leben vor Gott wächst. Das macht nicht laut, aber heiter, nicht perfekt, aber aufrichtig. Und so wird selbst ein unscheinbarer Alltag zu einem Raum, in dem das Licht des Kreuzes leise, aber real in dieser Welt aufzugehen beginnt. Herr Jesus Christus, du bist als das eine Weizenkorn in die Erde gefallen, hast dein Leben hingegeben und in der Auferstehung viele Körner hervorgebracht. Danke, dass du am Kreuz unsere Sünden getragen, die Macht Satans gebrochen und dein göttliches Leben für uns freigesetzt hast. Lass dein Licht in alle Bereiche unseres Lebens scheinen, in denen wir noch an menschlicher Ehre, eigener Kraft oder religiöser Sicherheit hängen. Erneuere unser Herz, damit wir deine Herrlichkeit mehr schätzen als den Beifall von Menschen und bereit sind, unser seelisches Leben loszulassen, um dein Auferstehungsleben zu erfahren. Baue uns als lebendige Körner zu einem Brot zusammen, das deinen Leib widerspiegelt und in dieser Welt ein Zeugnis deiner Liebe, deiner Wahrheit und deines Sieges ist. Stärke alle, die um deines Namens willen durch Widerstand oder Verfolgung gehen, und lass sie im Glauben wissen, dass gerade in der Dunkelheit deine Vermehrung geschieht und deine Herrlichkeit sichtbar wird. In deiner Gnade bewahre uns auf dem Weg des Kreuzes, bis deine Fülle in deiner Gemeinde offenbar ist. Amen.